Fleischer und Glashaus mit einer kurzen, knackigen Folge. Wir verzichten drauf, jetzt die Bundestagswahl groß nachzuarbeiten, sondern wir versorgen euch mit vielen kurzen, knackigen Themen aus der Sportwelt, aus der Unterhaltungswelt. Es geht um Rastor Gujevs und viele andere, also bleibt dran.
Komm mit mir, ich lade dich ein, an einen Ort, der zu schön ist, um wahr zu sein. Er liegt tief verborgen hinter Nebelschleiern, wo Mensch und Tier gemeinsame Fete feiern. Und auf dem Marktplatz spielt eine Blaskapelle im Einklang mit dem Rauschen der Wasserfälle. Und die Amsel bräunt sich im Sonnenschein. Dieser Ort ist zu schön, um wahr zu sein. Das ist Fleischer und Glashaustown. Willkommen Fleischer und Glashaustown, wo die Tulpen blühen und die Wachteln schnattern. Ich komm aus Fleischer und Glashaustown.
Fleischer und Glashaus heute mit einer besonderen Episode, denn es wurde zum letzten Mal gewählt heute in Deutschland, mal wieder.
Und zwar bei der Hamburg-Wahl, die letzte demokratische Wahl in Deutschland. Letzte Woche kam es ja schon zu einem politischen Beben. Mesut Özil wurde zum neuen Vorstand von der AKP ernannt. Hast du es mitbekommen?
Ja, habe ich gelesen.
Und hoffentlich wird er jetzt die Türkei nach vorne bringen, wie er uns damals schon zum Weltmeistertitel geschossen hat.
Das ist ja eine große politische Zukunft liegt ja vor ihm, weil Recep Erdogan ja dafür bekannt ist, so viele andere Menschen neben ihm zu dulden in der Regierung. Darum viel Glück.
Mesut Özil ist eigentlich auch da wieder für geschaffen. Das ist so einer, den hätte ich gerne. So einen bräuchten wir in Deutschland, wie damals Dieter Bohlen schon über Sebastian Kurz gesagt haben. So einen guten haben wir nicht, hatte er ja damals mal gesagt.
So im österreichischen Fernsehen. Tolles politisches Statement.
So einen guten haben wir nicht und so ähnlich sehe ich das. So einen guten wie Mesut Özil haben wir hier leider nicht in Deutschland. Der redegewandt ist, der schlagfertig ist und der einfach auf die politische Bühne gehört.
Hatte Dieter Bohlen sich dann nicht auch angeboten, so der Elon Musk von Friedrich Merz zu werden?
Echt? Ich dachte, Frank Thelen hatte sich angebiedert. Frank Thelen.
Ja, Frank Thelen, der hat sich ja angebiedert, einfach der Mini-Me von Elon Musk zu werden, generell. Aber
Mit seiner Flugtaxi-Investition ist er ja auch nicht gegen die Wand gefahren. Aber ich hoffe, sie kommen noch, die Flugtaxis.
Ja, ich glaube aber, Dieter Bohlen, wenn ich mich nicht täusche, hat er es so öffentlich mal gesagt, dass er wirklich auch diese Rolle übernehmen würde. Gerne, aber nagelt mich bitte nicht drauf fest.
Also ich würde, so wie sich das politisch alles entwickelt, würde mich auch nicht wundern, wenn Dieter Bohlen der nächste deutsche Kanzler wird. Er ist ja eigentlich ein bisschen so ein Donald Trump vom Charakter her. Kommt aus dem Showgeschäft, aus dem Entertainment-Bereich, hat so diese flapsige Art, die Saloppensprüche drauf, ist ein Stück weit beleidigend und erniedrigend anderen gegenüber, ist ein Mann und alt und weiß, immer jüngere Partnerinnen. Also, das passt schon.
Ja, bei ihm ist halt das Immobilienbusiness ausgetauscht durch das Musikbusiness, ne?
Ja, genau. Wobei seine Immobilie in Tötensinn auch nicht zu verachten ist. Ich habe ihn ja tatsächlich, die Geschichte ist, sagen wir mal, 25 Jahre her, 20 Jahre vielleicht, ich kann mich zumindest noch bewusst erinnern, waren wir mit meinen Eltern zusammen auf dem Rückweg aus dem Skiurlaub und dann ist Dieter Bohlen tatsächlich wir sind, nächste Station Tötensinn, sind wir an der Autobahn vorbeigefahren und dann war so, ach, Tötensinn, da wohnt doch Dieter Bohlen, ist ja gar nicht so weit weg von Hamburg. Dann fuhr so ein roter Ferrari mit DB als Nummernschild auf die Autobahn von der Tötensinn-Einfahrt rauf und Dieter Bohlen saß am Steuer. Das war auf jeden Fall witzig.
Ja, Hamburg-Wahl habe ich nicht so verfolgt, muss ich sagen. War natürlich, steht im Schatten der Bundestagswahl. Ich habe auch die ganzen Plakate, teilweise konnte ich gar nicht auseinanderhalten, wer für den Senat und wer für den Bundestag kandidiert. Aber ja, die jetzt übrig geblieben sind, Dennis Thering von der CDU unter anderem, ich hatte seinen Brief, hast du auch seinen Brief im Briefkasten gehabt?
Ich habe meinen Briefkasten, du kennst mich mit Briefkästen, Digga, da schaue ich nicht rein.
Ach so, ja, ich habe ihn dreimal gehabt.
Ja, wahrscheinlich hat er die immer wieder reingeschmissen, bis es oben rausgequollen ist. Und dann dachte er, bei dem Jungen wird's nichts, dann schmeißen wir bei Moritz Martin Fleischer noch ein paar mehr rein. Ja, Dennis Thering tritt an für die CDU, Fegebank für die Grünen. Aber am Ende wird es Peter Tschentscher wieder machen. Die Wahl ist eigentlich, diese Bundestagswahl, der wurde ja auch so eine Brisanz angedichtet. Waren wir ja auch nicht ganz unschuldig dran. Aber letztendlich stand es ja schon seit Wochen fest, wie das ausgeht. Also eigentlich eine der langweiligsten und irrelevantesten Wahlen überhaupt.
Naja, die Linken sind noch gut.
Die Linken haben gut abgeschnitten.
BSW und FDP sind rausgeflogen. War eigentlich schon spannend noch.
Ja, das stimmt. So ein bisschen auf den hinteren Rängen wurde es dann interessant.
Was sich ja dann auch auf die Koalition Fähigkeit jetzt ausgewirkt hat.
Hast du recht, aber zumindest die ersten Plätze, da war die Messe schon gelesen. Und
dass so Fritz es macht am Ende, war klar.
Fritz es macht und dass die AfD Zweiter wird, dann CDU, also die Top 4 Ränge waren besetzt. Und so sieht es ja jetzt bei der Hamburg-Wahl auch aus. Der Peter Tschentscher, amtierender Bürgermeister von der SPD, hat hohe Beliebtheitswerte und wird auch wieder gewählt werden und unser Bürgermeister bleiben. Und dann geht es um Rang 2, da sind ja Grüne und CDU etwa gleich auf. Ihr werdet es womöglich schon wissen, wenn ihr euch jetzt diese Fleischer- und Glashaus-Folge reinzieht, wer es am Ende gemacht hat. Wir sind noch im Unwissenden, aber können wir ja nächste Woche dann besprechen. Wo ich gerade gesagt habe, die Messe ist gelesen. Ich mache mir ja große Sorgen um den Papst, ne? Der Papst liegt im Krankenhaus, es hab geht ihm nicht gehört. Gut. Wir beten jeden Abend für den Papst, ich hoffe ihr auch. Vielleicht ist jetzt, wie gesagt, wir nehmen Donnerstag auf, vielleicht ist er am Sonntag schon längst von uns gegangen, aber wir hoffen es nicht. Falls das der Fall sein sollte, na, er liegt ja im Krankenhaus mit einer Lungenentzündung und hat Nierenprobleme gehabt und alles, macht euch keine Sorgen, Fleischer und Glashaus stehen bereit als neuer Papst.
In Doppelspitze.
Doppelspitze, weil wir sind die kompetentesten Nachfolger, die die katholische Kirche momentan hat. Wir sind männlich, das ist schon mal wichtig für den Posten.
Zweimal männlich sogar dann in dem Fall.
Das zählt doppelt männlich sogar. Ich damals Lateinunterricht in der Schule mit einer 5, nur knapp vorbeigeschrammt am Latinum. Hinten raus hat es nicht ganz gereicht, aber ich war dicht dran. Hm. Du bist einer, der ja sogar schon am Petersdom war, sogar drin war. Die ganze Geschichte, Michelangelo, was er da an die Decke gepinselt hat. Hast du dir alles angeschaut?
Habe ich mir angesehen.
Wir werden jetzt nach der Aufnahme, heute werden wir uns noch gegenseitig beschneiden. Und dann steht dem Posten nichts mehr im Wege, oder?
Ich habe ja auch gelesen, dass der Papst irgendwie krank ist und dass sich die Leute Sorgen machen in Argentinien, seiner Heimat. Er ist ja der zweite Papst, der nicht aus Europa kam. Es gab einer vor ihm, der kam aus Syrien. Das fand ich auch interessant.
Ach krass, das ist ja heftig.
Aber das war schon so im 12. Jahrhundert oder 13. Jahrhundert oder so. Also seitdem alle aus Europa. Und er kommt aus Argentinien, hat aber auch einen italienischen Pass gehabt und jetzt noch einen Vatikanpass. Und er war Türsteher in der Vergangenheit. Hm. Türsteher, Hausmeister. Das waren seine Jobs, bis er dann irgendwann recht spät erst dem irgendeinem Orden beigetreten ist und dann später Papst wurde. Er ist jetzt 94 Jahre alt und es ist wirklich, also dieser Katholizismus, das ist so etwas Skurriles. Das ist, ja.
Die ist also die einzige Organisation, die noch ältere Männer ins höchste Amt hebt als die USA. Ist die katholische Kirche.
Das Wahlverfahren ist auf jeden Fall auch noch fragwürdiger.
Naja, was heißt fragwürdiger? Die Jungs schließen sich ein und irgendwann steigt der Rauch auf, weißer Rauch, aus dem Petersdom und dann weißt du, wer der neue Papst ist. Also viel transparenter geht's doch kaum.
Ich glaube, dir hatte ich das schon off-cam quasi erzählt, dass ja Gregor Gysi auch im Endspurt des Wahlkampfes letzte Woche hat er auch nochmal ein Bild mit dem Papst gepostet, wo drauf stand, Jesus würde den Papst wählen. Und dann hat mein guter Freund Dirk Jora darunter kommentiert bei Instagram.
Ding von der Band Slime.
Ex-Slime-Sänger, Original-Slime-Sänger könnte man auch sagen. Er hat darunter kommentiert, relativ empört, dass er sich gerade mit der Linken angefreundet hatte und dann aber doch entsetzt darüber war, dass dieses Bild gepostet wurde mit dem Anführer einer frauenfeindlichen, kindervergewaltigenden Sekte und ja, dass er das für einen großen Fehler seitens Gregor Gysi hielt.
Und stattdessen hat er dann die AfD gewählt.
Das hat er nicht gesagt. Und es
Ist auch unwahrscheinlich.
ist sehr unwahrscheinlich.
Ja, also wirklich, vom Papst halte ich nur auch gar nichts, von der katholischen Kirche halte ich auch wirklich gar nichts, ne?
Es ist ganz, auch als ich mir das wieder dann, wenn man es dann so schwarz, man weiß es eigentlich, aber wenn man dann so schwarz auf weiß liest, der Papst gewählt auf Lebenszeit. Staatsoberhaupt ist immer noch ein
Naja, aber
Staatsoberhaupt.
die Lebenszeit ist natürlich sehr kurz bei denen, weil die sind ja also mindestens Mitte 80, wenn die ins Amt kommen. Das ist ja vor allen Dingen, wenn man sich diese Leute.
Ja, Donald Trump auch.
Ja, der ist auch schon so alt, das stimmt, aber der wird ja auch nicht auf Lebenszeit gewählt, aber das ist ja beim Papst dann trotzdem ja maximal 2 Legislaturen, bis die dann abnippeln irgendwann, ne? Wobei, die werden bestens versorgt, die kriegen ihre Infusionen, denke ich mal, die kriegen ihre Vitamintabletten.
Ihr Kinderblut
Kinderblut gespritzt.
von Peter Thiel direkt geliefert.
Ja. Genau. Ja, wir hatten den Papst ja schon, die katholische Kirche hatten wir schon oftmals hochgepriesen. Auch aufs Cover hat es schon geschafft. Mission Impossible Cover hatten wir mal mit dem Petersdom, wo dann
Die Scientologen den Vatikan übernommen haben.
genau sowas. Und ich glaube, es gab noch ein zweites
Ja,
Cover.
er hatte einmal mit dem Dalai Lama rumgemacht.
Stimmt, Sweet Boys hieß
Papst
das.
Franziskus.
Also, ja, wir müssen der katholischen Kirche eigentlich sehr dankbar sein.
Ja, rest in peace, Papst Franziskus, kann man
Ja,
schon mal sagen.
rest in peace, Papst Franziskus.
Apropos der Papst, ich habe eine ganz spannende Anekdote aus der Umkleidekabine meines Sportstudios, meines Gyms. Und wollte dich auch vielleicht mal fragen, ob ich da vielleicht ein bisschen zu wenig Zivilcourage gezeigt habe an der Stelle.
Ja.
Und zwar komme ich da rein in die Umkleidekabine und da stehen dann zwei Typen. Der eine nur in Boxershorts, cremt sich gerade das Arschloch ein.
Wie kann man sich das Arschloch
Ich weiß auch nicht. Also es
eincremen?
sah mir sehr danach aus. Ich habe es mir auch nicht so genau angeguckt,
Da muss man noch genau hingucken.
aber so die Hand in der Boxershorts und richtig sich die Kimme eincremen.
Ja.
Oder die Falte da oder was. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall da richtig zugange mit so der Creme.
Ja.
Und dann bin ich dann auch ins Gespräch eingetaucht bei diesen beiden und habe gehört, wie er sagt, ja, bei Frauen ist es ja vorne und bei Männern ist es vorne. Ich glaube, er hat sowas gesagt, bei Frauen ist es ja vorne in der Mumu, auch so ein Wort verwendet. Und beim Typen ist es ja hinten drin. Dann ging es dahingehend weiter, dass der Kollege Bedenken geäußert hat, dass wenn er nackt in der Umkleidekabine rumläuft, dass es dann ja Schwule sehen könnten, die ihn auf seine Genitalien schauen. Und davor hat er Angst halt, ne?
So ein bisschen wie Jens Lehmann, der damals auch gesagt hat, ja, also wir sind ja alle tolerant, aber so jemanden in der Mannschaft haben möchte man dann ja auch nicht, wenn man gemeinsam duscht.
So, bisschen der, außer dass er hat jetzt nicht erwähnt, dass er tolerant wäre.
Aber ja,
Und
und der hat sich jetzt, und sein Kollege hat sich währenddessen das Arschloch eingecremt.
nee, das war der, er war das, der
Er
sich
war das
den,
selber.
oder die Ritze, vielleicht war es auch die Ritze, könnte man sagen, die er sich eingecremt hat.
Also meine Vermutung, also Ferndiagnose, ich bin mir nicht sicher, ob ich komplett richtig liege, aber er ist selber schwul und versucht das zu überspielen, so übertrieben zu überspielen, dass er selber dann immer so homophobe Äußerungen macht und hat sich aber den Hintern schon mit Vaseline eingeschmiert, um dann hinterher auf den Gaystrich anschaffen zu gehen, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall eine plausible Theorie. Und ich hatte mich dann gefragt, so zum Thema Zivilcourage, ob man in so einer Situation dann sagen muss, ey, Junge, was ist los mit dir? Bist du dumm?
Kann man machen, ja. War er breiter als du? Das hättest du natürlich seine Anushand hättest du dann ins Gesicht bekommen oder sowas. Im Zweifel, wenn es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen wäre.
Ja.
Ich werde da auch nichts gesagt, Alter. Lass die Leute labern.
Ja, es ist schon wirklich oldschool, könnte man sagen.
Das ist noch freundlich umschrieben. spannende Geschichte. Ich habe auch ein Thema, zu dem ich deine Meinung mal hören würde gerne, weil ich habe etwas gelesen. Und zwar geht es um Andrzej Rastorgujews. Rastorgujews, für mich ein Name für die Götter schon. Ne?
Das sagt mir auch was.
Lettischer Biathlet. Du wirst ihn kennen.
Kenne ich von dir.
Letztes Jahr Silbermedaille im Massenstart. Und ich habe schon seit, er ist auch schon 36, 4 Jahre dabei. Und ich habe schon seit vielen Jahren eine Begeisterung für ihn wegen dieses Namens. Ne? Rastorgujews. Ist doch auch für jeden Sportkommentator doch ein Traum, sowas mal sagen zu dürfen. Und nun kam es aber bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz, kam es zum Eklat. Und zwar erhebt Rastorgujews schwere Vorwürfe in einem TV-Interview im lettischen Staatsfernsehen nach dem Wettbewerb, hat er schwere Vorwürfe erhoben gegenüber seines Trainers, Ilmas Brīcis, den ich auch noch kenne, war früher selber ein ganz passabler lettischer Biathlet, scheinbar mittlerweile der Trainer. Und zwar sagt Rastorgujews, er hat mich geschlagen und mir dabei den Finger gebrochen. Ich glaube, meine Schulter ist auch ziemlich verletzt. Ich fahre jetzt ins Krankenhaus und lass mich untersuchen. Dann ging es weiter, zu der Auseinandersetzung sei es scheinbar gekommen, da Brīcis angeblich seine Skier stehlen wollte. Dann wurde der Trainer Ilmas Brīcis dazu befragt und er sagt, wir sind nicht so weit gegangen, uns zu schlagen, aber wir haben definitiv gekämpft. Der lettische Biathlonverband hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Den Artikel habe ich bei der Sportschau gelesen. Ja, wie lösen wir die Situation?
Irgendwie entstehen dadurch bei mir mehr Fragen, als dass ich da jetzt Lösungen parat hätte.
Welche Fragen hast du?
Warum hat er die Skier geklaut?
Das weiß man nicht. Also der Athlet wirft dem Trainer vor, ihn geschlagen zu haben und seine Skier geklaut zu haben. Und dann sagt der Trainer, ja, wir haben uns nicht geschlagen, aber wir haben zumindest gekämpft.
Also es ist der Trainer einer ganzen Mannschaft.
Der Trainer der lettischen Biathlon-Mannschaft, Ilmas Brīcis.
Und ist Rastorgujews, ist er ein der Star dieser Mannschaft?
Ja, ist der Star der Mannschaft. Auf jeden Fall der erfolgreichste, den die haben.
Und waren die vorher schon im Clinch? Wusste man das?
War nichts darüber bekannt. Ilmas Brīcis hatte noch weiter ausgeholt und dem Rastorgujews psychische Probleme unterstellt. Und es ist ein schmutziger Konflikt im lettischen Biathlon-Team.
Ist so ein bisschen der Felix Magath.
Vielleicht, der so richtig mit harter Hand rangeht, ne?
Ja, was war Felix Magath? Der hat doch, bei denen sagt man doch, dass er Spieler verletzt waren und er dann gesagt hat, hier, er muss eine Scheibe Käse drauflegen, obwohl er eigentlich eine Operation gebraucht hätte.
Ja, aber es sind natürlich so ein bisschen die alternativen Medizinmethodiken, die auch manchmal helfen. Ede Geier ist auch so ein Beispiel, der war damals bei BFC Dynamo, so ein DDR-Trainerlegende. Auch mal von der DDR-Nationalmannschaft der Trainer gewesen und dann später Energie Cottbus aus dem Amateurbereich bis in die Bundesliga geführt, Dynamo Dresden erfolgreicher Trainer gewesen, absolute Trainerlegende im Osten, kam dann später raus, dass er jahrelang als Stasi-Spitzel unterwegs war, dann wurde ihm wieder die Ehrenspielführer, der Ehrenspielführertitel bei Dynamo Dresden weggenommen. Vielleicht ist das so ein bisschen die Trainingsmethode da, man weiß es nicht. Mein Vorschlag wäre, ich habe hier die Skier an der Wand hängen, ne? Die brauche ich nicht mehr. Sind zwar Freestyle-Skier, sind keine Biathlon-Langlauf-Skier, aber ich würde, um da die Wogen zu glätten, würde ich dem Rastorgujews zumindest mal meine Skier erstmal zur Verfügung stellen.
Ausleihen.
Die würde ich ihm sogar schenken. Die sind alt, die Bindung hält nicht mehr richtig, aber besser.
Du hast es ja als dein Wandschmuck.
Ich habe es als Wandschmuck. Aber ich würde es für Rastorgujews würde ich es machen, dass er weiter konkurrenzfähig ist.
Wie wird weiter jetzt fortgeschritten bei dem Rastorgujews-Thema? Wann stehen die nächsten Wettbewerbe an?
Es geht jetzt weiter, weil WM ist jetzt vorbei. Jetzt sind ja noch ein paar Weltcups. Ich weiß nicht, ob jetzt schon dieses Wochenende oder erst kommendes Wochenende. Aber es muss ja weitergehen. Aber eigentlich muss jetzt einer von beiden muss gehen. Die können ja nicht mehr zusammen in einem Team. Entweder man sagt, wir schmeißen den Trainer raus oder Rastorgujews muss gehen. Und da muss ich ganz klar sagen, bin ich auf der Seite, den Trainer rauszuschmeißen.
Ja, ich meine, Rastorgujews wurde ja auch nicht vorgeworfen, gewalttätig gewesen zu sein, ne?
So, genau.
Das ist dann der größere Vorwurf und psychisch krank ist ja jetzt erstmal kein, kein Grund, jemanden aus dem Team zu schmeißen. Der Trainer könnte damit natürlich gemeint haben, dass er irgendwie im Umgang, im sozialen Umgang irgendwie schwierig ist. Aber ja, ich meine, wenn er dann handgreiflich geworden ist, dann ist er trotzdem nicht geeignet, da die Trainerposten zu haben, würde ich mal sagen.
Das denke ich eigentlich auch, wobei man weiß natürlich nicht, was an den Geschichten dran ist. Der Trainer ist auch mit einer weiblichen Athletin aus dem Team zusammen, wiederum, ich glaube, sogar verheiratet. Also es ist alles ein bisschen verstrickt und verzwickt und verzwackt. Ich hoffe, dass das lettische Biathlon wieder fröhlichere Zeiten erleben wird bald.
Also bist du Fan von Lettland Biathlon? Oder?
Ich bin eigentlich ein Rastor-Gujevs-Fan. Ich bin da wirklich ein Rastor-Gujevs-Fan erster Stunde.
Das merkt man hier auch an deiner Argumentation.
Ja, so ein bisschen wie der Rostropovic, ne? Den Marcel Reich-Ranitzky ja zitiert hatte, den großen russischen Dirigenten. Es gibt so manche Namen, da reicht der Name, um Sympathie aufzubauen.
Kurzes Follow-up nochmal zum Thema Eurovision Song Contest. Mhm. Vielleicht jetzt, wenn wir rauskommen, wir nehmen hier jetzt am Donnerstag auf. Ich gehe mal davon aus, dass am Samstag das Finale gewesen sein wird. Ich bin jetzt
beim Fudor 2, Digga, stark.
Beim Stand des Halbfinals stehen geblieben. Und da sind ja die Teilnehmenden erstmal mit ihrem finalen Eurovision Song Contest angetreten. Ne? Nachdem sie in der ersten Runde konnten sie noch ein Cover spielen oder einen eigenen Song, mussten sie jetzt ihren finalen Song präsentieren. Und ich muss leider sagen, es war wirklich ein starkes Line-up und starke Leute, die weitergekommen sind, starke Bands, aber kein guter Song.
Ah, schade. Schade.
Ja.
Was war mit Firetale?
Feuerschwanz. Ja, die haben ihren Song Nightclub, wie mit K.
Mhm.
In the Nightclub. Der Ritterclub, den haben sie gezeigt. Und
ach so, Night am, okay, verstehe. Ich dachte Club mit K.
Nee, also das würde ja jetzt keinen Unterschied machen, ja, wirklich.
Verstehe.
Diese wären halt noch so als Klamauk-Kandidat, bleiben sie halt im Rennen. Wobei der Klamauk-Faktor auch mit diesem Dragoster, den Tay, höher war, ne, das sie am Anfang gemacht haben.
Ja.
Und ansonsten echt Leute, irgendwie coole Personen dabei, gute Stimmen, aber fast alle Songs sind auch so richtig Balladen, herzschmerzmäßig, es ist nichts Lockeres, es ist...
Wen würdest du hinschicken für Deutschland? Wenn du jetzt Schlaraffenland, du könntest dir aussuchen, wer hat am meisten Potenzial?
Auch von den ganz Großen?
Wer auch immer, können auch kleinere sein. Busy Montana.
Ja, der würde es halt eh nicht machen, das wäre dann zu fiktiv.
Ja.
Cashmo vielleicht, um dann auch nochmal richtig Deutschland zu representen.
Ja.
Der dann sagt, wir Deutschen werden immer unten gehalten und so. Und dann auch sagen kann, am Ende, wenn er dann den letzten Platz macht, kann er dann auch sagen, ja, waren alle rassistisch mir gegenüber.
Ja.
Das wäre...
Stimmt, ein bisschen in die Opferrolle schlüpfen.
Das fände ich schon mal gut.
Was mit das große Unheilig-Comeback, geboren, um zu leben.
Die haben es angekündigt, ne, das Comeback.
Echt, haben sie? Digga.
Ist ein Comeback angekündigt.
Krass, ja, dann die nächstes Jahr beim Eurovision Song Contest.
Ja, ich weiß ehrlich, ich kenne die, hab da jetzt gar keinen, geboren um zu leben, das ist so deren Hit, ne?
Mhm.
Aber ich hab da gar nicht so ein großes, konkretes Bild oder hab das gar nicht im Ohr. Ich weiß nur, dass Unheilig so gilt so als eine der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt, aber haben dann aufgehört, ne?
Ja, die haben vor allem dieses eine unfassbar erfolgreiche Album gemacht, ne, wo auch dieser Song drauf war. Und der hatte vorher noch andere Projekte, dieser, der Graf von Unheilig, der Typ mit der Glatze.
Mhm. Also, ja, Lena Meyer-Landrut war schon auch mit dem Song, das war schon sehr stark, muss man sagen. Sehr eigen, catchy. Ja, wer könnte es sonst machen in der Art noch? Vielleicht Schmidt?
Ja, würde er auch eh nie machen, aber...
Ja, ist ja eh, also.
Fiktives Szenario, ja, warum nicht?
Schmidt, aber Schmidt würde ich auch, weil da die neueren Sachen von ihm, die sind ja auch alle sehr, sehr ruhig und so.
Ja.
Und das gefällt mir auch nicht so sehr. Also ich mag auch die etwas schnelleren Nummern bei ihm lieber.
Sehe ich auch so.
Und so eine.
Max Raabe vielleicht. Mit so einer kleiner grüner Kaktus ähnlichen 30er Jahre Nummer.
Ja.
Das wäre geil. Sowas, der hat doch auch teilweise so Rap-Feature-Songs. Der hat doch auch diese, den Song gemacht mit Kummer zum Beispiel. Jetzt hat er mit Schmidt einen gemacht? Er hat mit Schmidt jetzt einen gemacht. Also ich bin nicht drauf
Mit
gekommen.
Zartmann auch.
Nee, mit Zartmann, genau, mit dem hat er einen gemacht. Den fand ich nicht so stark wie den er mit Kummer damals gemacht hat. Ja, so ein Max Raabe Feature-Song, weißt du, so ein Rap-Part und dann kommt so unerwartet diese Max Raabe Style-Mucke, das wär's, glaube ich, das brauchen wir für den Eurovision Song Contest. Weil das ist melodisch, das hat einen Überraschungseffekt, das ist originell. Ja.
Das wäre vielleicht eh mal so ein Ding. Ich meine, so als wirklich als normales Single, was als normales Single so total generisch wäre, ein Rap-Part und eine gesungene Hook, so was man so seit 100 Jahren kennt halt. Das aber im Eurovision Song Contest Kontext könnte das irgendwie neu wirken und frisch.
Ja, stimmt.
Also ich meine, so selbst das Beispiel jetzt Kummer und Max Rabe, das ist natürlich jetzt nicht generisch und war ja schon irgendwie. Außer hatte ja einen künstlerischen Wert, aber
Überragender Track, Digga. Können wir euch mal verlinken. Wie ist es? Der letzte, nee, nicht der letzte Tag meines Lebens. Was Savas Echo, können wir auch gleich noch drauf zurückkommen.
stimmt.
Habe ich meine Quarter-Life-Crisis, dieser Song, ne, wo er so auf Quarter-Life-Crisis macht. Bin ich zu früh, um zu früh drauf zu gehen? Ich bin zu alt. Ja, wie dem auch sei, wir werden es euch mal reinlinken. Geiler Song.
Vielleicht da, das wäre vielleicht sogar schon zu anspruchsvoll für den Eurovision Song Contest. Da müsste dann vielleicht beim Grand Prix eher so Samra und Lea dieses 110
Ja, Mann, sowas, das wäre
Ding.
geil.
Sowas würde wahrscheinlich gut funktionieren.
Ja, oder Haftbefehl, Geruch von Koks.
Ja, aber das ist auch.
Auch anspruchsvoll.
Ja, das ist auch vielleicht nicht so poppig genug.
Ja. Wobei, einen Song habe ich auch schon viele Internationale kennengelernt, die das geil finden. Also das kommt auch krass rüber, wenn man kein Deutsch spricht.
Ja, Haftbefehl beim Eurovision Song Contest, das wäre stark.
Ja, Mann. Aber er ist live leider nicht gut.
Und ich glaube, den bekommt man da auch nicht. Die müssen dann ja eine Woche lang da in diesem Camp da sein und irgendwie alle halbe Stunde irgendeine Probe machen und so. Das glaube ich,
Der würde gar nicht auftreten dürfen, weil er vorher irgendeinen Skandal da
das
verursacht.
wäre nichts für ihn. Ja, letztes Jahr war ja dieser Typ, der mit Chiago die Single hat, wurde dann ausgeladen.
Stimmt,
Wie
der
heißt der nochmal?
Holländer.
Joost.
Echo und Savas, da bin ich nämlich gerade drauf gekommen. Savas spielt ja gerade seine große Tournee in der Columbia-Halle, hat er nach über 20 Jahren der Streitigkeit tatsächlich Echo Fresh auf die Bühne geholt und sie haben gemeinsam Optic Anthem performt. War für mich schon echt Gänsehautmoment, mir das anzugucken, muss ich sagen. Richtig fett. Also ich kann mir keine andere Konstellation vorstellen, wo so eine Reunion so krass zieht wie Echo und Savage, die beide auf der Bühne zu sehen und sich in den Armen liegen zu sehen. War schon toll. Und auch Optic Anthem eh ein überragender Song, finde ich, habe ich damals schon so gefühlt. Und war auf jeden Fall special, finde ich.
War ein krasser Moment, ja. Ich dachte, als ich es zuerst gesehen habe, dachte ich so, ja, ist vielleicht auch ein bisschen albern, weil das Problem ist ja echt wirklich so lang aus der Welt geschaffen und man hat seitdem auch so viele Beefs erlebt, wo es um viel schlimmere Sachen ging und wo sich viel härtere Sachen an den Kopf geworfen wurde und wo sich die Leute wieder vertragen haben. Aber ja, vielleicht gerade deshalb war es, als ich es dann angeguckt habe, dachte ich auch wirklich so, wow, es war wirklich sehr emotional.
Ich finde gerade deshalb, wie du auch sagst, weil ansonsten diese Rap-Beefs ja auch häufig so ein bisschen albern und gestaged wirken, weil die Leute, viele haben sich schon dreimal zerstritten und dreimal vertragen wieder. Und da kann man eigentlich nur die Uhr danach stellen, wann die sich das nächste Mal wieder streiten und vertragen. Und mittlerweile hat ja auch von den Großen irgendwie jeder schon mal jeden gefeatured gefühlt.
Ja.
Und das waren halt wirklich so die einzigen beiden, die diesen, der Beef war mehr oder weniger eingefroren, aber die haben nichts mehr miteinander zu tun gehabt, seitdem sie diesen krassen Beef hatten in 2005, was wirklich 20 Jahre her ist. Und jetzt so aus dem Nichts die beiden auf der Bühne zu sehen, war schon geil.
Ja, Azad war auch auf der Bühne, ist ein bisschen untergegangen. Die hatten ja auch, die haben sich jetzt nicht richtig gedisst mit Songs, aber hatten ja auch zwischendurch kein gutes Verhältnis.
Ja, stimmt, habe ich mir auch angeguckt. Da ist mir auch nur aufgefallen, dieser Monster-Shit heißt der Song, ne, den sie damals. Das finde ich so lyrisch. Das ist der Monster-Shit. Es gibt keine Competition. So hat man, das waren ja damals so die Bars, die man gespittet hat, ne? Aber wenn man dann so, was ist das Monster-Shit? Was ist das für ein Wort? Das würde ja kein Mensch privat verwenden. Das würde ja übelst albern rüberkommen. Und dann so zwei Mitte-40-jährige Dudes kamen ja auch da so ein bisschen sperrig vor.
50,
50
über
sogar schon.
50.
Beide über 50.
Ich
Savas.
glaube, Azad ist sogar noch älter. Ja, das war auch das 50 Jahre Savas-Konzert.
Ah, okay, krass, ja. Ja, stimmt. Azad ist noch älter, ja. Ja, Mann, die repräsentieren den Monster-Shit.
Ja, ist doch schön.
Ja, ist auch unnötiges Gehate, eigentlich schon geil. Auch All for One haben sie dann performt. Auch natürlich ein Song, der einen zurück an die eigene Jugend erinnert. War schon geil.
Ja, und es spricht auch irgendwie dafür, für so die Langlebigkeit der Musik, dass die eben halt nicht, dass die halt ein Album zusammen gemacht haben und nicht so fünf Alben oder so, dass man halt wirklich noch diese drei Songs, also die drei großen Hits von dem Album, dass die halt noch ihre Wertigkeit haben. Ja, das ist natürlich auch irgendwie wahrscheinlich dem geschuldet, dass die halt nicht so danach nichts mehr gemacht haben.
Ja, das stimmt.
Der einzige, bei dem nicht, bei dem es nicht funktioniert hat, ist Torch. Der hat ein Album gemacht, das ist trotzdem Müll.
DJ Haiti heißt der mittlerweile oder
Station
so.
Star. Nee, aber toll, sein Album ist nicht Müll. Ist schon stark getextet, aber bei dem
Ja.
frage ich immer so, da frage ich mich so, ja, du bist ein krasser Rapper, aber willst du nicht wenigstens nochmal ein zweites Album machen
Doch,
oder
er macht
so?
doch jetzt. Ich habe ein Interview letztens gesehen mit ihm. Ich habe so ein Interview, also auf so einem absoluten Amateurkanal mit so 300 Aufrufen oder sowas. DJ Haiti heißt er
Haitian
mittlerweile.
Star immer noch.
Ah, stimmt. Ah, ach, das mal, das heißt, das wird so ausgesprochen.
Ja.
Ah, okay. Okay, sorry. Haitian Star, auch so ein Haiti, also quasi Star, also aber schon mit so Haiti-mäßig geschrieben, aber dann schreibt man das Haitian aus, spricht man das aus, weil er daher seine Roots da hat, ne?
Ja, ich
Ja,
denke mal.
okay, wirkt dann natürlich jetzt hart amateurhaft, was ich hier.
DJ Haiti.
DJ
Auch
Haiti
nicht mal so ganz,
hier.
nicht mal die Mühe gegeben, so seinen Namen ganz zu lesen.
Ja, okay. Ihr wisst, was ich meine. Haitian Star.
Nachdem ich gesagt habe, sein Album mit Blauer Samt ist Müll, einfach so ein Statement.
Ja, nein, Blauer Samt zum Beispiel ist kein Müll. Aber ich kenne nur
Nee.
zwei Songs, ehrlich gesagt. Ich habe es, glaube ich, mir auch schon mal komplett angehört, aber
Ja, und das ist
so
auch schon
was.
krass getextet, aber es ist halt
Beim
wirklich.
Confi-Camp warst du so, weiß ich noch, wir waren Konfirmationscamp damals in Dänemark. Schöne Grüße an Frau Bostelmann.
Sagt's nicht dem Papst.
Sag's nicht dem Papst, damals waren wir noch evangelisch. Und da hast du diesen Wir waren mal Star-Song auf dem Tape-Deck gehabt. Weiß ich
Wirklich?
noch. Ja, du hast mir das gezeigt damals. Wir waren mal Stars, die Karriere ist vorbei, das war's. Wir rocken die Charts und wir hocken in den Bars. So.
Ja, stark ist also wirklich. Ich habe das vor einiger Zeit noch mal gehört und dachte so, ja, es ist schon sehr krass geschrieben und kann man nach so dann schon denken, dass man sich da ein bisschen Zeit lässt mit dem nächsten Album. Aber dann muss doch auch irgendwann mal was kommen und dann,
Muss
also.
es? Warum? Wer zwingt ihn dazu? Man kann es ja
Ja,
auch einfach nicht machen.
wenn man den Anspruch hat, ein Rapper zu sein,
Aber hat er den Anspruch?
weiß ich nicht, ich glaube, der hält schon von diesem Torch-Ding, hält er schon einiges.
Ja, vielleicht, ja.
Ich glaube
Aber jetzt
nicht.
ist auch der Zug abgefahren. Jetzt kannst du auch mit 60, der ist ja wirklich schon 60 wahrscheinlich, oder?
Ja, nee, jetzt kann er es nicht mehr machen, aber
Ja.
irgendwie muss man dann doch auch.
So 5 Jahre später oder so hätte er es noch machen können.
Ja, also, oder irgendwann wenigstens mal. Einfach mal sich dran setzen und dann arbeiten.
Aber vielleicht hatte er irgendwas anderes zu tun. Oder er
Ja,
hatte zu viel
DJ
Muffen.
Haiti.
DJ Haiti hat er stattdessen.
Sein
Nein,
DJ
Haitian Star, Haitian
Haiti-Projekt.
Star.
Hat er sich.
Haiti habe ich heute wieder gehört, Mann. Haiti, muss ich sagen, underrated. Die Erfinderin von Domitianer Musik hat neue Songs gemacht. Ist mir einer aufgefallen, gefiel mir sehr gut, Tagebuch heißt der. Es läuft mittlerweile echt ziemlich under the radar, was sie macht, aber es macht sehr gute Mucke, finde ich.
Wie
Check
viele
das aus.
monatliche Hörer hat sie?
Was tippst du?
Ich tippe 150.000.
185.000, ja, guter Tipp.
Haiti oder DJ Haitian Star?
Haiti auf jeden Fall. Damals beim letzten Echo hat sie den Kritikerpreis bekommen. Von Judith Holofernes verliehen. Noch ein kleines Sportupdate würde ich gerne geben. Und zwar, Choreo, ich erzähle ja auch immer ganz gerne aus der Fußball-Fankultur. Jetzt gab es letztes Wochenende das große Rhein-Derby Köln gegen Düsseldorf. Und da kam es zu einer Choreografie des FC-Blocks, der im Nachhinein noch für einigermaßen, die im Nachhinein noch für einigermaßen Wirbel gesorgt hat. Und zwar war darauf zu sehen, über die komplette Kurve ausgerollt, eine Gestalt mit FC Köln-Krawatte, die ein Messer an den Hals der Glücksgöttin Fortuna gehalten hat. Und dann war der Spruch dazu: Glück ist kein Geschenk der Götter. So, sensationelle Choreo fand ich. Es wirklich sah richtig spektakulär aus. Und nun war es so, dass das im Nachhinein also ein Riesendrama da wieder draus gemacht wurde. Zum Beispiel Klaus Allofs, Vorstand bei Fortuna Düsseldorf, hat gesagt, Rivalität kann auch mit Augenzwinkern ausgetragen werden, aber diese Choreo, das Messer an der Kehle, war auch im Kontext der jüngsten Ereignisse in unserem Land nicht nur geschmacklos, sondern völlig unangebracht. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul sagt, wir kämpfen jeden Tag gegen Messergewalt auf den Straßen und im Stadion wird mit solchen Bildern provoziert. Ich erwarte von den Verantwortlichen des Vereins ein sofortiges Einschreiten. Stattdessen wird die Sache auch noch heruntergespielt. Das ist ein Skandal. Weil es ist dann rausgekommen, dass der FC da mit involviert war und diese Choreo gebilligt hat. Also der Verein. Und die haben dann im Nachhinein gesagt, ist doch alles halb so schlimm. Und meine Meinung, glaube ich, kann man schon erahnen, ist ja auch wirklich halb so schlimm. Die Leute checken es einfach nicht. Dies ist eine Subkultur, die wird nicht verstanden von den Leuten, ne? Unfassbar. Es ist auch offensichtlich kein Aufruf zu Gewalt, sondern es ist eine kreative Ausdrucksweise, um irgendwie auf diese Rivalität anzuspielen.
Ja, also Bildsprache wird von den Leuten nicht verstanden, oder? Einfach.
Ja, und es ist natürlich, es erinnert mich ein bisschen wie diese Talkshows in den 2000er Jahren oder 2010ern, wo so Rapper eingeladen wurden und dann hat man da irgendwelche Pseudopädagogen daneben gesetzt, die dann behauptet haben, das versaut unsere Kinder, weißt du? Das sind einfach Leute, die haben keine Ahnung von dieser Materie, die checken das nicht, wie das funktioniert und dass Provokation und Grenzüberschreitung auch da irgendwie ein künstlerisches Mittel sind und empören sich da einfach drüber.
Ja, es ist auch ein bisschen die Frage, auf welche Priorität man das setzt, ne? Wenn man jetzt sagt, kritisiert hat, da Bushido dafür kritisiert hat, dass er schwul als Beleidigung benutzt und dass das homophob ist. Legitime Kritik.
Ja.
Aber muss man ihn da zu Maischberger setzen und da grillen, um zur besten Sendezeit im ZDF und das als Staatsproblem darstellen.
Mit fünf Leuten, die alle auch auf seiner gegen ihn argumentieren, quasi.
Ja, eher nicht. Also ich mach das Problem nicht kleiner und sorgt nicht für Verständnis. Es ist einfach keine gute Art der Kommunikation.
Ja.
Muss der Innenminister von dem größten oder bevölkerungsstärksten Bundesland Deutschlands, muss der sich dazu äußern zu
Alle, Digga,
einem
selbst
Poster?
die Rekas Köln-Bürgermeisterin hat sich geäußert, Düsseldorf-Bürgermeisterin, die haben alle sind da, haben sich dazu geäußert. Ein Rieseneklat in NRW.
Also, ich finde, das ist, die können meinetwegen sagen, ja, das finden wir unpassend, aber da irgendwelche Konsequenzen fordern, nee, Quatsch.
Ja, und setzt euch mit der Kultur auseinander. Und tut vor allen Dingen mit den, dass das immer so bezogen auf jüngste Ereignisse. Wo, was ist das, was für jüngste Ereignisse? Das waren doch ganz andere Ereignisse. Das waren doch nicht Leute, die mit Messer jetzt denen die Kehle durchgeschnitten haben oder sowas.
Ja, das ist wieder auch dieses Überdramatisieren von bestimmten Problemen.
Ja, auf jeden Fall. Fand ich auf jeden Fall albern. Lasst euch nicht den Mut verderben, macht weiter solche Choreos. Ich würde sogar, Digga, wenn ich als HSV-Fan bei Werder Bremen auswärts fahre und die machen rollende geile Choreo aus, wo irgendwie einem HSV-Dino die Kehle durchgeschnitten wird, würde ich da sitzen und würde denken, Respekt, geile Choreo, wenn ich ehrlich bin. So, man muss das doch da sportlich sehen.
Ja, natürlich. Gerade weil es, wenn es eine echte Person wäre, dann wäre es nochmal was anderes. Wenn es der...
Auch wenn es echte Personen sind, da gab es ja auch mit Madeschitz im Fadenkreuz und so weiter bei so Anti-Red Bull Fanlagern.
Ja, aber das ist auch wieder ein Unterschied. Madeschitz, der ist wirklich, der hat wirklich ja extrem rechte Sachen unterstützt. Das ist dann auch wieder was anderes, so, ne?
Ja.
Also, oder wenn man jetzt über irgendwelche Nazis, wenn man über Höcke so einen Witz macht, das ist halt auch nochmal ein anderes, setzt es nochmal in ein anderes Verhältnis, so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber deswegen finde ich es auch grundsätzlich, wenn es da irgendwie einen Clinch gibt, ich sehe das auch ähnlich, einfach wirklich auf so einer Rap-Battle-Ebene irgendwie. Man sucht irgendwie kreative Angriffswinkel, um den Gegner zu diffamieren. Und es kann auch mal grenzüberschreitend oder ein bisschen beleidigend sein oder so. Oder in der Ausdrucksform auch gewaltverherrlichend. Solange es auf der Basis bleibt, ist das einfach so Fankultur.
Also ich finde, da jemanden wirklich im Fadenkreuz zu zeigen, eine lebende Person, da muss sich die Person schon, also das ist schon hart, so, da muss sich die Person schon wirklich richtig was geleistet haben, sage ich mal. Das würde ich jetzt nicht aus Fußballkonkurrenz, einfach weil man den weil sich der Manager mal geäußert hat gegen den Verein und gesagt hat, hier, wenn jetzt der Manager vom FC Köln gesagt hätte, hier, wir werden Düsseldorf, werden gegen die gewinnen oder was auch immer, ja, irgendwie einen Spruch gebracht hat, den dann das Messer an die Kehle zu halten.
Ja, aber das so macht man, so machen sie es ja auch nicht.
Ja, ja, in dem Fall von Matischitz jetzt ja schon.
Naja, ja, okay.
Scheinbar, aber das ist jetzt nochmal was anderes.
Matischitz ist natürlich ein viel größeres Feindbild als jetzt der Manager von Köln oder von Düsseldorf oder so.
Genau, also das ist ja wirklich albern, gebe ich dir recht. Hast du noch einen Tipp zum Sonntag?
Ja, mein Tipp zum Sonntag wäre es, eine Serie anzuschauen, die ich selber noch nicht geschaut habe. Ich habe den Tipp bekommen und ich finde, die Story klingt sehr spannend und lohnt sich, glaube ich, da mal reinzuschauen. Läuft wohl bei Netflix. Es heißt Apple Cider Vinegar und es geht um eine australische Influencerin. Ist eine echte Geschichte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so als Spielfilm oder dokumentarisch aufgearbeitet wird. Und Belle Gibson heißt sie. Und sie hat einen spektakulären Betrug hochgezogen, war eine der bekanntesten Influencerinnen in Australien und hatte einen Gehirntumor vorgetäuscht und hat dann so alternative Behandlungsmethoden angepriesen und dass sie dadurch wieder gesund geworden ist und selber dann so Health-Programme hochgezogen und so. Und so eine Heldengeschichte um sich selber gebaut, um ihre Produkte zu verkaufen. Am Ende kam raus, sie hat nie einen Gehirntumor gehabt. Und andere Krankheiten hatte sie sich auch angedichtet. Und ja, soll ganz spektakulär sein. Vielleicht ist es das auch nicht, aber ich werde mal reinschauen.
Das klingt für mich nicht so reizvoll, wenn ich ehrlich bin.
Echt?
Ich finde... Muss ich sagen. Ist so ein bisschen Tinder-Schwindler.
Ja, fand ich auch interessant.
Vibes, fand ich auch okay.
Ist so Tinder-Schwindler-Vibes.
Und dann gab es auch dieses, wo sie die Katzen getötet haben im Internet, glaube ich, war auch, wo sie auf der Jagd waren. Und so ein bisschen, ja, und man kann sich ja, also... betrügende Influencer und Leute, die Produkte kaufen, die sich irgendwelche Stories ausdenken. In Deutschland gibt es auch diese Sarah Secret, die ganze Zeit ihre Pillen verkauft, die angeblich gegen Krebs helfen, ja, und dann auch Videos macht, wo ihre Mutter sagt, dass ihr das bei ihrem Krebs geholfen hat.
Barello hat doch auch seine ganze Karriere so gestartet, dass er sich irgendwelche Krankheiten ausgedacht hat.
Genau, er noch so auf Trashiger, diese Sarah Secret, sie macht das halt wirklich, sie verkauft dann irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin D oder so und sagt dann, das hilft gegen Krebs. Und das ist mir irgendwie zu, glaube ich, um mir da so eine ganze Serie reinzuziehen, ist es mir zu nah an der Realität.
Ja, könnte sein.
Aber vielleicht, wenn du es siehst.
Ich werde mal reinschauen, ich werde dem Ganzen mal eine Chance
Weil
geben.
eigentlich im Prinzip das, was du erzählt hast, ist, ich wäre gespannt, wenn du dann aber berichtet, ob es dann am Ende noch Mehrwert gibt zu dem, was du mir gerade
Ja,
erzählt
das
hast.
Risiko besteht, dass man die Story kennt, wenn man sich den Wikipedia-Artikel über die Person durchliest.
Naja, kann natürlich trotzdem unterhaltsam sein.
Yo!
Alles klar, dann verabschieden wir uns für diese Woche und hören uns nächsten Sonntag wieder bei Fleischer und Glashaus.
Dem wöchentlichen.
Das ist Fleischer und Glashaus Town. Willkommen in Fleischer und Glashaus Town. Wo die Tulpen blühen und die Wachteln schnattern. Ich komm aus Fleischer und Glashaus Town. Das ist Fleischer und Glashaus Town. Willkommen in Fleischer und Glashaus Town. Wo die Tulpen blühen und die Wachteln schnattern. Ich komm aus Fleischer und Glashaus Town. Ich komm aus Fleischer und Glashaus Town.